Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Bisher sind die Worte Zeitung kaum gefallen, auch die Worte öffentliche Kommunikation bisher kaum gefallen. Das war auch beabsichtigt. Wir wollten zunächst mal die technischen und auch die betriebswirtschaftlichen oder auch volkswirtschaftlichen Aspekte des Themas behandeln. Aber wir wissen auch, dass die Medien eben nicht nur ein Wirtschaftsgut sind, als solche sind sie bisher behandelt worden, sondern ich sage mal einfach wieder ein Kulturgut. Und dass von daher sicherlich auch sich die Frage stellt, soll die Bereitstellung der Medien, wenn es denn möglich ist, mehr und mehr dem Markt überlassen werden oder welche Gründe können wir auch als Ökonomen anführen für eine nichtmarktliche Bereitstellung der Medien. Ich sage mal ganz allgemein nichtmarktliche Bereitstellung und nicht direkt öffentlich-rechtliche. Das ist zwar in Deutschland traditionell die dominierende Form der nichtmarktlichen Bereitstellung von Medien, aber es ist nicht die theoretisch adäquate Bezeichnung. Das ist einfach als Pendant zum Begriff der marktlichen Bereitstellung der Begriff der nichtmarktlichen Bereitstellung. Ich habe das im Titel gar nicht so untergebracht, sondern hier nur gesprochen von Konsumenten- und Bürgernutzen geldfinanzierter, internetbasierter Medien. Das trifft nicht unbedingt genau den Kern meiner Inhalte, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, aber es hat den Vorteil, dass hier der Begriff des Bürgernutzens und des Konsumentennutzens auch explizit mal angesprochen wird. Das sind Begriffe, die sind eigentlich gar nicht gebräuchlich. Ich halte sie aber für geeignet und man sollte sie in der Diskussion vielleicht auch verwenden, weil sie doch signalisieren, dass hier die Medien zum einen über den Markt nach den Präferenzen und Entscheidungen der Konsumenten bereitgestellt werden können, zum anderen aber auch von einer Gesellschaft nach nicht marktlichen Präferenzen oder nach Präferenzen, die nicht der einzelne Marktteilnehmer artikuliert und durchsetzt, sondern die gesellschaftlich entschieden werden müssen und die ihm dann auch nicht in seiner Eigenschaft als Konsument zugutekommen, sondern in seiner Eigenschaft als Mitglied der Gemeinschaft oder als Bürger. Das sind letztlich dann auch Wirkungen, gesellschaftliche, volkswirtschaftliche Wirkungen, die den Bürger auch als Individuum einen Nutzen schaffen, aber eben nicht nach Maßgabe seiner Teilnahme am Markt, sondern nach Maßgabe, wie er als Bürger von dieser höheren Funktions- und Leistungsfähigkeit der Gesellschaft profitiert, die über eine funktionierende Medienordnung, eine Medienordnung, die die öffentliche Kommunikation befördert, wir über diesen Weg von den Medien profitieren können. Ich werde mich auf vier Aspekte konzentrieren. Zunächst will ich noch mal ganz kurz, aber nur als Einstieg, etwas zur nachlässigen Eignung bisheriger Erlösmodelle für die traditionellen Medien sagen und die daraus erforderliche Suche nach neuen Erlösmodellen. Ich werde dabei die traditionellen Medien, die bisher relativ kurz gekommen sind, auch besonders in den Mittelpunkt stellen. Die sind ja nicht abgeschrieben, wenn ich an die Zeitungen denke oder eben auch die linearen Rundfunkveranstalter, sind die weder abgeschrieben noch, kann man sagen, dass die für die Bereitstellung von Medieninhalten, zumal dann, wenn sie der öffentlichen Kommunikation dienen, entbehrlich wären. Das heißt, man sollte vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, welche Erlösmodelle gibt es denn, um die traditionellen Medien, die Zeitungen und auch die linearen Rundfunkveranstalter zu stärken. Wenn wir uns diese Frage nähern, kommen wir als Ökonomen ganz schnell zu der Frage oder der Aufgabe, die Leistungsfähigkeit einer entgeltlichen, marktlichen Bereitstellung mit denjenigen einer zwangsfinanzierten über Gebühren oder andere Formen finanzierten Medien vergleichen zu müssen. Das ist eigentlich auch das, was in unserem dualen System, das jetzt seit 1985 im Rundfunk besteht, permanent gemacht wird, was aber auch permanent neu gedacht und entschieden werden muss. Und wo natürlich durch das Internet auch sicherlich wiederum sehr viele neue Fragen aufgeworfen werden und die Frage nach der Austarierung des dualen Systems möglicherweise neu gestellt und beantwortet werden muss. Nicht nur für die Online-Medien selbst, wo das ja auch explizit über den Drei-Stufen-Test in Deutschland passiert, nach eigentlich auch schon relativ klar vorgegebenen Kriterien, sondern auch für die anderen Medien, die ja durch Internetangebote in irgendeiner Weise auch beeinflusst werden, als Komplement oder Substitute dieser neuen Medien und deren Bedeutsamkeit sowohl als Wirtschaftsgut wie auch als Gut, das der öffentlichen Kommunikation dient, als öffentliches Gut, durch diese neuen Angebote tangiert wird. Das ist die Frage, der ich mich dann im dritten Teil kurz zuwenden werde, und wenn dann noch Zeit bleibt, werde ich versuchen, einige medienpolitische Schlussfolgerungen aus diesen Überlegungen zu ziehen. Die nachhaltige Eignung bisheriger Erlösmodelle. Da ist heute Morgen schon einiges zu gesagt worden. Ich will, was auch gesagt worden ist, dass die internetbasierten Medien durch die neuen Technologien und andere Eigenschaften, Interaktivität und Ähnliches, einen gewissen Vorsprung in der Leistungsfähigkeit gegenüber den traditionellen Medien haben. Das will ich immer gar nicht weiter thematisieren. Das ist auch, glaube ich, ausreichend diskutiert worden. Aber daraus ergibt sich mein Ausgangspunkt, nämlich die Frage nach der nachlassenden Eignung bisheriger Erlösmodelle für die traditionellen Medien und die Suche nach neuen Erlösmodellen. Das ist nun eine Frage, da können wir auch auf vieles zurückgreifen, was wir auch in der Medienökonomie für die traditionellen Medien schon diskutiert haben. Zum einen, wenn man das abstrakt betrachtet, ein strukturelles Problem der Medien generell, das in der, wir würden sagen, mangelnden Ausschließbarkeit der Medien begründet ist. Als Ökonom ist man zunächst einmal geneigt, Medien wie alle Güter möglichst so auszugestalten, dass sie ausschließbar werden, dass sie als private Wirtschaftsgüter, die nur nach Maßgabe der Zahlungsbereitschaft bereitgestellt werden müssen, gehandelt werden können, mit dem Zweck, hier Präferenzen, gerechte Angebote und der Zahlungsbereitschaft entsprechende Angebote bereitstellen zu können. Das ist ein Vorteil des Marktes, Präferenzgerechtigkeit und Abstufungsmöglichkeiten nach der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten vornehmen zu können. Das war bei den Medien, insbesondere beim Rundfunk, immer schon schwierig. Ja, deshalb hat man auch zunächst einmal in Deutschland nach dem Krieg die Option einer entgeltfinanzierten, auf dem Ausschlussprinzip basierenden Bereitstellung von Rundfunk überhaupt nicht in den Blick genommen. Ausschluss war damals, zur Zeit, dass noch keine Verschlüsselung möglich war, nicht möglich, und zwar aber auch aufgrund der damals, zumindest in Deutschland, noch fehlenden Erkenntnis der wirtschaftlichen Relevanz des Rundfunks als Wirtschaftsgut kein Thema, das diskutiert wurde. Es wurde dann im Laufe der Zeit aber deutlich, dass man durchaus beim Rundfunk eine kommerzielle oder Marktfinanzierung vornehmen kann, wie das auch dann in anderen Ländern passierte. Wobei diese Finanzierung aber nicht auf der direkten Entgeltung von Inhalten basierte, sondern einen Umweg machte, sozusagen das Ausschlussprinzip nicht gegenüber dem Endnutzer oder Rezipienten anwandte, sondern gegenüber der werbetreibenden Wirtschaft. Gegenüber der werbetreibenden Wirtschaft ist ein Ausschluss möglich und insofern auch eine Entgeltfinanzierung praktikabel. Man muss aber auch sagen, sie hat einen Nachteil. Es wird nicht nach den Präferenzen der Rezipienten entschieden, was bereitgestellt wird oder nach der Zahlungsbereitschaft der Rezipienten, sondern nach der Zahlungsbereitschaft der Werbung treibenden Wirtschaft, sodass hier gewisse Struktureffekte der Werbung in den Angeboten sich niederschlagen und die Präferenzengerechtigkeit, die der Markt grundsätzlich als eine seiner Stärken ansieht, aufgrund dieser indirekten Finanzierung fraglich ist. Diese Problematik stellte sich schon vor den Zeiten des Internets. Durch das Internet sind allerdings die Probleme einer direkten Entgeltfinanzierung der klassischen Medien teilweise noch gewachsen. Heute Morgen wurde auch schon mehrmals darauf hingewiesen, dass ein Geschäftsmodell, das exklusiven Content anbietet, auf der Basis des Ausschlussprinzips nicht mehr funktioniert, wenn genug andere Substitute vorhanden sind, die unentgeltlich Inhalte bereitstellen. Das ist aufgrund der Geschäftsstrategie der Internetangebote zunächst einmal unbekannte Contents kostenlos anzubieten, geschehen. Entgeltfinanzierte Anbieter müssen immer mit kostenlosen Angeboten kämpfen und das gilt für die internetbasierten Angebote ebenso wie für die klassischen Angebote. Auch die Presse und die linearen Rundfunkveranstalter leiden unter der Kostenlosmentalität des Internets und das umso mehr, je stärker diese Angebote als Substitute ihrer eigenen Angebote gesehen werden. Man könnte dann sagen, versuchen wir über die indirekte Finanzierung, über Werbung dieses Problem zu kompensieren, aber auch das wird durch das Internet eigentlich für die klassischen Anbieter erschwert. Die Anbieter analoger Fernsehprogramme und die Presse sind nicht in der Lage, die Vorteile, die eine gezielte interaktive Werbung im Internet bietet, wegzumachen. Das wird, glaube ich, mit zunehmender Attraktivität das Internet auch eher schwieriger werden, hier für die klassischen Anbieter noch über Werbung sich zu finanzieren. Also, beide Möglichkeiten, es gibt eigentlich neben der Zwangsfinanzierung, nur diese beiden, Schröder hat es auch schon gesagt, sind schwierig für die klassischen Medienanbieter. Die Verstärkung der Entgeltfinanzierung, man kann sie versuchen durch eine Intensivierung des Ausschlussprinzips, durch stärkere gesetzliche Kontrolle und Sanktionierung einer Nutzung, unentgeltlichen und nicht zulässige Nutzung und auch natürlich durch die Intensivierung des Ausschlusses dieser Inhalte durch, ich sage mal, intermediäre Verwerter wie Google oder die soziale Plattformen, die Inhalte von anderen übernehmen und über Werbung daraus ihren eigenen Erlös erzielen. Verstärkung der Werbefinanzierung ist ebenfalls eine schwierige Option. Man kann versuchen, bestimmte Vermeidungstechniken von Werbung beispielsweise zu verhindern. Ja, die analogen Rundfunkveranstalter haben lange das Problem gesehen, dass durch digitale Videorekorder die Unterbrecherwerbung außer Kraft gesetzt wird. Oder man kann andererseits durch eine Intensivierung der Verkopplung von Inhalten und Werbebotschaften, Stichwort Product Placement, versuchen, hier eine Werbung über neue Wege durchzusetzen. Auch nicht unproblematisch, weil es letztlich ja doch dann auch die Inhalte selbst und die Attraktivität, die Glaubwürdigkeit der Inhalte möglicherweise beeinträchtigt und insofern dann auch langfristig möglicherweise auch erlösmindernde Wirkungen hat. Dritte Option wäre die Einführung oder Verstärkung einer Zwangsfinanzierung. Das hat der Weise bisher heute Morgen noch nicht in den Blick genommen. Wie gesagt, aber auch von der Logik
den Veranstaltungen sehr richtig. Aber wenn man jetzt anschaut, dass in Deutschland die Zwangsfinanzierung der Medien in der Form der Rundfunkgebühr fast ähnliche Bedeutung hat, quantitativ, wie die Summe der kommerziellen Erträge, dann ist das natürlich eine Option, die man auch in den Blick nehmen muss. Gegen eine Zwangsfinanzierung hat der Ökonom zunächst mal Vorbehalte, grundsätzlich. Die wird als Second Best Solution angesehen. In dem Fall, in dem eine privatwirtschaftliche Finanzierung nicht möglich ist. Das entspringt auch wieder dem Gedanken, Akquirenzprinzip, Entgeltfinanzierung, Präferenzengerechtigkeit kann man nur über Preise und direkte Finanzierung erzeugen. Zwangsfinanzierung setzt die Präferenzen und auch die Zahlungsbereitschaft der Nutzer außer Kraft. Es gibt aber auch Argumente für eine Zwangsfinanzierung, wobei dann die Zwangsfinanzierung als sogenannte First-Best-Solution betrachtet wird, nicht nur als Ersatz für eine nicht durchsetzbare privatwirtschaftliche Finanzierung, sondern als eine Finanzierung, die von ihren allokativen und distributiven Wirkungen her sogar geeigneter ist als eine Entgeltfinanzierung. In Deutschland hat vor allem das Bundesverfassungsgericht in seiner Studienrechtsprechung, zwar nicht mit ökonomischen Termini, aber in seinen Argumenten, diese Sichtweise stets in den Vordergrund gestellt. Die Frage ist, wie eine solche Zwangsfinanzierung je nach Medium eingeführt oder verstärkt werden kann. Sie ist, um mal ganz allgemein anzufangen, für öffentliche Güter, für die Finanzierung öffentlicher Güter, im Sinne nicht ausschließbarer Güter, eigentlich die übliche Finanzierungsform. Aber hier eben eine Entgeltfinanzierung aufgrund des Drittwettfahrerverhaltens, würde man sagen, der Nutzer oder Konsument nicht die Erlöse erwarten lässt, die man für die Finanzierung dieses Gutes braucht. Ja, innere äußere Sicherheit, öffentliche Daseinsvorsorge und Ähnliches wären Beispiele für solche rein öffentlichen, nicht ausschließbaren Güter, bei denen die Zwangsfinanzierung in der Regel über Steuern ganz unstrittig ist. In Deutschland, ich habe es schon gesagt, ist die Zwangsfinanzierung von Medien für den Rundfunk auch zunächst die erste Lösung, Option gewesen, bis in die Mitte der 80er Jahre. Es hat sich dann, wie die Älteren von uns wissen, eine Diskussion darüber entzündet, ob denn nicht anstelle dieser Zwangsfinanzierung, anstelle der Rundfunkgebühr oder ergänzend dazu auch eine Marktfinanzierung aus Entgelten oder über Werbung möglich ist oder sogar auch Vorteile aufweist. Und am Ende dieser Diskussion hat man ja auch in Deutschland, wie schon gesagt, dann auch kommerzielle Rundfunkveranstalter zugelassen. Und diese Disput über die Leistungsfähigkeit der beiden Bereitstellungsverfahren ist ja auch dann jetzt in den letzten Jahren verstärkt für die audiovisuellen Angebote geführt worden und hat dann auch im letzten Jahr zu einer Entscheidung des Gesetzgebers geführt, der über die explizit zur Zuweisung der Aufgabe für die Bereitstellung von Telemedien an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hier eine Zwangsfinanzierung, eine Gebührenfinanzierung für zulässig oder eben auch für adäquat erachtet. Das könnte man dann weiterführen, indem man jetzt überlegt, wie denn diese Telemedien aus den bestehenden oder möglicherweise aber aus zusätzlichen Rundfunkgebühren finanziert werden sollten. Und man kann es natürlich auch, diesen Gedanken dann auf die Presseerzeugnisse übertragen. Es gibt ja Forderungen der Presse. In anderen Ländern ist es auch schon Praxis, wo gesagt wird, ein Teil der Einnahmen der kommerziellen Presse sollte auch über Zwangsfinanzierung abgedeckt werden, wobei da noch zu diskutieren wäre, ob das Teile einer Rundfunkgebühr sein könnten oder eine andere Abgabe. Die Diskussion wird auch geführt über die Frage, ob Internetinhalte, die nicht von den Öffentlich-Rechten kommen, über eine Zwangsfinanzierung kompensiert werden könnten. Da ist das Stichwort eben die Internet-Flatrate. Und man muss eigentlich die Frage auch stellen, aber das würde jetzt hier zu weit führen, ob nicht auch nicht öffentliche, nicht kommerzielle Anbieter wie Blogger für die bestimmte Leistungen, die sie hier erbringen, aus einer solchen Internet-Flatrate oder einer solchen Zwangsgebühr finanziert werden sollten. Alternativ wird natürlich auch diskutiert, insbesondere eben von den kommerziellen Anbietern, dass man die grundsätzliche Entscheidung für eine teilweise Finanzierung von Inhalten der öffentlich-rechtlichen Telemedien, der öffentlich-rechtlichen zurücknimmt oder zumindest so begrenzt, dass das nicht jetzt als substitutive Angebote der kommerziellen Anbieter deren Erlöschancen reduziert. Die Frage der Leistungsfähigkeit einer entgeltlichen marktlichen Bereitstellung oder einer zwangsfinanzierten nicht marktlichen Bereitstellung ist damit teilweise auch schon angesprochen worden. Sie wird auch in der Literatur, auch in der Ökonomie immer mit diesem Begriff der Medien als Kulturgut oder als Wirtschaftsgut knapp zu beschreiben versucht. Die Medien als Kulturgut dienen dabei, stiften einen publizistischen Nutzen, letztlich für die freie individuelle öffentliche Meinungsbildung. Und die Medien als Wirtschaftsgut stiften einen ökonomischen Nutzen wie jedes andere Gut, beispielsweise, dass der Befriedigung individueller Bedürfnisse dient, beispielsweise nach Information und Unterhaltung. Aber auch Letzteres hat natürlich seinen Beitrag für die freie Meinungsbildung. Insofern ist das eine analytische Trennung, die man bei existierenden Medienangeboten nur sehr schwer scharf treffen kann. Man kann daraus aber ableiten, theoretisch zwei Formen von Nutzen. Nämlich einmal den Nutzen, den die Medien als Kulturgut stiften und der von der über den Markt entschieden wird oder wo die Menge und die Art dieser Nutzenstiftung über den Markt entschieden wird, sozusagen durch den einzelnen Marktteilnehmer. Und das andere, ich habe das eingangs schon gesagt, den Bürgernutzen der Medien, der nicht über marktliche Entscheidungsprozesse und Bereitstellungsverfahren gestiftet und entschieden wird, sondern über gesellschaftliche Prozesse, beispielsweise eben über den Umfang, die Entscheidung und Umfang und die Art eines öffentlich-rechtlichen Programmangebots. Wenn man dies dann in einer Vierfelder-Tabelle zusammenfasst, diese beiden Kriterien, publizistischer Nutzen, nicht publizistischer Nutzen, privates und öffentliches Gut, dann kommt man zu vier verschiedenen Formen von Nutzen, den die Medien stiften. Das sind vier analytische Formen, bei denen die Frage einer marktlichen oder nicht marktlichen Bereitstellung ganz unterschiedlich beantwortet werden muss. Ja, ich sage nur, um diese vier Formen beispielhaft etwas zu verdeutlichen, der publizistische Nutzen, private Nutzen, beispielsweise dominiert bei entgeltpflichtigen Inhalten, Expertisen, etwa zu gesellschaftlichen Fragen. Da kann der Einzelne entscheiden, inwieweit er in das Geld wert ist, diese private Information. Aber natürlich stiften solche Inhalte einen publizistischen Nutzen, dienen insofern der freien Meinungsbildung. Informationen über Wahlprogramme oder Wahlergebnisse haben auch einen publizistischen Nutzen, aber sie können vom Zweck der Sache her schon mal gar nicht als private Güter angeboten werden. Da ist eben der öffentliche Gutscharakter wirklich notwendig, um diese Art von Nutzen zu stiften. Dann stiften die Medien als Wirtschaftsgüter natürlich wiederum entweder einen privaten Nutzen. Die meisten Angebote der Negativliste des Rundfunk Staatsvertrags würde ich dazu zählen, Routenplaner, ja. Klar, ein privat handelbares Gut, aber eins, das auch keinen publizistischen Nutzen stiftet. Und öffentlicher, nicht publizistischer Nutzen wird natürlich auch durch die Medien gestiftet, etwa durch die gesamtwirtschaftlichen Einkommens- und Beschäftigungseffekte, die die Medienbranche erzielt. Ich muss es mir jetzt hier leider ersparen, aus Zeitgründen für diese verschiedenen Formen von Medien, die einen unterschiedlichen Grad an publizistischen Nutzen stiften, jeweils im Einzelnen zu untersuchen, inwieweit hier der Markt leistungsfähig ist oder eben auch Defizite aufweist. Die ökonomische Theorie des Marktversagens hat dazu einiges geliefert. Und man kann, wenn man die in Termini anderer Wissenschaften übersetzt, dann auch ableiten, welche Menge, publizistische Menge, aus welchen Marktmengen resultieren. Ganz kurz, alternative Marktmängel bei den Medien werden gesehen darin, dass hier fehlende externe Effekte berücksichtigt werden, also Effekte für die Gemeinschaft positiver Art, die nicht bereitgestellt werden, oder auch negative externe Effekte, die bereitgestellt werden, wo man die negativen Wirkungen für die Gesellschaft als Ganzes außer Betracht lässt. Das alles würde man in der Publizistik vielleicht zusammenfassen als Mangel, publizistischer Mangel oder mangelnder Gemeinorientierung, Förderung der Medien. Das Problem der Ausschließbarkeit haben wir schon diskutiert. Das würde man lösen können über eine Werbefinanzierung als indirekte Form der Finanzierung unter Anwendung des Ausschlussprinzips. Da würde der Jurist, vielleicht auch der Kommunikationswissenschaftler, den Mangel als Mangel der Kommerzferne bezeichnen. Fehlende Additivität der Kosten, stark subadditive Kosten bei den Medien, führen dazu, dass die Vielfalt der Angebote doch reduziert ist. Nicht jetzt bei für die Summe der Angebote, aber innerhalb der einzelnen Angebote gibt es natürlich einen Druck auf Mainstream-Angebote, weil die natürlich zitterbares mehr Geld bringen. Verzicht auf Suggestion, ein Stichwort auch der Juristen für die Medien, würde eine mangelnde Reflexität der Nutzung möglicherweise nach sich ziehen. Und dann gibt es auch noch distributive Marktmängel, das wäre die fehlende Fairness der marktlichen Ausgangsverteilung. Die marktliche Ausgangsverteilung wird für die ökonomische Theorie nicht betrachtet und die führt dann für Juristen möglicherweise zu einer mangelnden Zugänglichkeit oder mangelnden kommunikativen Chancengleichheit des Zugangs zu den Medien. Man kann dann diese Kriterien oder Dimensionen der publizistischen Mängel auch versuchen, für die einzelnen Angebote zu konkretisieren. Dann gibt es bestimmte Angebote, bei denen eine oder viele dieser Dimensionen von relevant sind, etwa bei der hellblauen Fläche. Und es gibt andere, da sind sie weniger relevant oder gar nicht vorhanden. Im ersten Fall würde dann einiges gegen eine marktliche Bereitstellung sprechen. Beispielsweise würde ich mal sagen, bei den Nachrichten gibt es viele Argumente, die hier zu einem publizistischen Mangel marktlicher Angebote führen. Bei anderen, ich sage wieder Negativliste des Rundfunkstaatsvertrags, gibt es diese Mängel nicht oder sie sind sehr gering. Dann spricht einiges für eine marktliche Bereitstellung. In der Ökonomie ist allerdings die Frage sehr kontrovers diskutiert worden, vor allem jetzt auch vor kurzer Zeit in Bezug auf die Telemedienangebote, die einem solchen Testvergleich unterworfen werden mussten, wie groß diese Marktmängel sind, wie bedeutsam sie für welche Angebote sind. Und die theoretisch ableitbare publizistische Mehrwert einer öffentlich-rechtlichen Bereitstellung, der ist in der Praxis nur sehr schwer nachweisbar, ganz klar, und überhaupt nicht quantifizierbar. Insofern muss da die Ökonomie sicherlich auch sehen, dass sie weiterkommt und auch Argumente anderer Disziplinen hier stärker einbezieht. Hinzu kommt, dass neben den Vorteilen einer nichtmarktlichen Bereitstellung natürlich auch die Vorteile einer marktlichen Bereitstellung bestimmter Medien in den Blick genommen werden müssen. Auch hier könnte man unterschiedliche Dimensionen einer leistungsfähigen und marktlichen Bereitstellung unterscheiden. Die Präferenzengerechtigkeit, habe ich schon gesagt, ist eigentlich eine Stärke des Marktes. Die Effizienz, die Nachfragewirkungen, fördernde Wirkungen, möglicherweise auch exportfördernde Wirkungen in einer Volkswirtschaft, beschäftigungsfördernde und erlössteigernde Wirkungen. Und diese Vorteile des Marktes muss man natürlich dann den Vorteil einer nicht-magischen Bereitstellung gegenüberstellen. Man muss beide Seiten abwägen. Wenn man es quantifizieren will, muss man die Größe der beiden Flächen sozusagen, der beiden Sechsecke für jedes publizistische Angebot in drei Stufen des explizit prüfen. Man muss aber nicht nur die Größe der Vorteile der beiden alternativen Bereitstellungsverfahren miteinander vergleichen, sondern man muss auch praktisch die Gewichte noch festlegen. Da hapert es natürlich dran. Es gibt keinen gemeinsamen Nenner für die Vorteile, die publizistischen Vorteile einer nicht-magischen Bereitstellung, die man jetzt zugrunde legen kann, explizit abzuwägen gegen die Vorteile einer magischen Bereitstellung, die ja insbesondere von den Verlegern immer wieder in den Vordergrund gestellt werden und auch quantifizierbar sind. Zumindest dem Grunde nach empirisch ist es oft schwer nachzuvollziehen. Aber da kann man versuchen, eine Monetarisierung vorzunehmen, indem man Zahl von Arbeitsplätzen oder Erlösen, die geschaffen oder eben nicht geschaffen werden, quantifiziert. Das Hauptproblem ist eben die Abwägung mit dem publizistischen Nutzen, für den es eine solche quantitative Quantifizierung nicht gibt. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, das ist eigentlich das Problem, das gesellschaftliche Problem, das wir immer schon haben, der Abwägung des publizistischen und nicht publizistischen Nutzens von Medien, oder man könnte eben sagen, des Stellenwerts der Medien als einem Kulturgut oder einem Wirtschaftsgut. Da müssen wir wohl in der öffentlichen Diskussion, im öffentlichen Diskurs noch weiterkommen, bevor wir hier solche Fragen der Abwägungen angehen können. Solange das nicht der Fall ist, macht es auch wenig Sinn, hier etwa im Drei-Stufen-Test geschehen, hier über magische Auswirkungen pseudo-exakte Berechnungen vorzulegen. Man weiß nicht, was sollen diese Zahlen. Das ist aber letztlich nicht ein Fehler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder auch der Rundfunkräte, dieses Verfahren ja durchführen, sondern man muss sagen, das ist aus meiner Sicht schon Folge einer gewissen Naivität des Gesetzgebers, der meinte, im Drei-Stufen-Test über die Benennung von magischen Auswirkungen ein Kriterium für die Abwägungsmöglichkeit oder Notwendigkeit einer öffentlich-rechtlichen Bereitstellung von Telemedien oder eben einer kommerziellen Bereitstellung von Telemedien benennen zu können. Magische Auswirkungen sind kaum in der Lage, hier bei dieser Abwägung Informationen zu liefern. Für den publizistischen Wert sind sie naturgemäß kein Kriterium, weil da eben keine Märkte existieren oder eben hohe Marktmängel vorliegen. Und bei den nicht publizistischen Formen des Nutzens von Medien ist prinzipiell zwar die magische Auswirkung ein Kriterium, aber es gibt massive konzeptionelle, analytische und auch empirische Probleme, hier diese nicht magischen Nutzenformen der Medien zu quantifizieren. Man muss auf der Seite sagen, dieses Drei-Stufen-Test-Verfahren, das ist ja exemplarisch, das wird möglicherweise ja auch für andere Medien einmal an Bedeutung gewinnen, hat er schon. Insofern denke ich mal, seine Berechtigung und auch seine Erträge, als hier doch expliziter als früher in der Medienpolitik über die Sinnhaftigkeit einer öffentlich-rechtlichen oder privaten Bereitstellung von Medien diskutiert worden ist. Und ich glaube, auch in unserer Wissenschaft hat diese Diskussion schon eine Bewegung ausgelöst und wird auch weitere, sagen wir mal, Früchte tragen. Denn man muss schon sagen, die Medienökonomie hat sich mit solchen Formen des Nutzens, publizistischen Nutzens, bisher kaum befasst und tut sich da schwer. Und ich denke, wir kommen durch die Diskussion im Drei-Stufen-Test auch zu allgemeineren Ergebnissen, die man dann auch grundsätzlich für die Austarierung des dualen Systems in anderen Bereichen vielleicht nutzen kann. Die medienpolitischen Schlussfolgerungen, die erspare ich mir jetzt mit Blick auf die Uhr, aber ich hoffe, dass Sie selbst auch Ihre Schlussfolgerungen gezogen haben. Vielen Dank.